Jahr der Inkontinenzunterwäsche. Bei einer Verpflichtung der weißen Flagge gegenüber der dumm gelaufen, aber du kannst trotzdem nichts trinken Gruppe unten in Braintree, jetzt im letzten Juli, verriet Don G oben auf dem Podium öffentlich, er schäme sich, dass er sich unter einem höheren Wesen noch immer nicht so richtig etwas vorstellen könnte. Der dritte der 12 Schritte der Bostoner AA empfiehlt, dass man seinen kranken Willen der richtungsweisenden Liebe von Gott, wie man ihn versteht, unterstellt. Es soll einer der größten Kaufanreize der AA sein, dass man sich seinen Gott selber wählen kann. Man stückelt sich ein eigenes Verständnis von Gott, einem höheren Wesen oder wem was auch immer zusammen. Aber Gately, seit ungefähr 10 Monaten trocken, sagt auf dem gedachten Podium, zu diesem heiklen Zeitpunkt sei er so total aufgeschmissen und verloren, dass er sich manchmal fast schon wünscht, die Krokodile der weißen Flagge würden ihn einfach mal an den Jackenaufschlägen packen, ihm klipp und klar sagen, wie so ein AA-Gottverständnis auszusehen hat, und ihm unverblümte und dogmatische Befehle geben, wie er seinen kranken Willen diesem höheren Wesen unterstellen soll. Er fügt hinzu, ihm ist schon aufgefallen, dass einige Katholiken und Fundamentalisten bei den AA die Kindheitsvorstellung eines strengen und strafenden Gottes mitbringen. Und Gately hat gehört, wie sie unglaubliche Dankbarkeit zum Ausdruck bringen dafür, dass die AA ihnen die Möglichkeit gegeben haben, endlich loszulassen und zu einem liebevollen, barmherzigen und treusorgenden Gott zu wechseln. Diese Leute hatten aber wenigstens irgendeine Vorstellung von ihm, ihr mitgebracht, ob nun verkorkst oder nicht. Man sollte meinen, es wäre leichter, wenn man mit null konfessionellem Hintergrund oder vorgefassten Meinungen hereinkommt. Man sollte meinen, es wäre leichter, sich einen höherwesigen Gott im Do-it-yourself-Verfahren zu erfinden und für den dann ein Verständnis zu entwickeln. Aber Don Gately beklagt, bisher hat er diese Erfahrung nicht gemacht. Seine einzige Erfahrung ist bisher, dass er sich an die seltenen, konkreten Ratschläge der AA hält, morgens in die Knie geht und um Hilfe bittet und vor dem Schlafengehen wieder in die Knie geht und Danke sagt. Egal, ob er nun daran
glaubt, mit irgendwas, wem zu reden oder nicht, und irgendwie schafft er es, trocken durch den Tag zu kommen. Nach 10 Monaten ofenrauchender Konzentration und Besinnung ist das immer noch alles, was ihm in Sachen Verständnis der Gottesmasche einfällt. Öffentlich, vor einem rowdyhaften und soft-orientierten AA-Publikum, bekennt er und beschwert sich zugleich darüber, dass er sich wie eine Ratte fühlt, die die eine Route durchs Labyrinth zum Käse gelernt hat und diese Route nun auf rattige Weise bereist und hast sie nicht gesehen. Wobei die Gotteskiste in der Metapher den Käse darstellt. Gately hat immer noch das Gefühl, dass er zum spirituellen großen Ganzen keinen Zugang findet. Was die rituellen täglichen Bitte- und Dankegebete angeht, fühlt er sich wie ein Schlagmann während einer Trefferserie, der weder Tiefschutz noch Socken- oder Prä-Spielroutine wechselt, um die Trefferserie nicht zu gefährden. Wobei die Nüchternheit die Trefferserie ist und hast du nicht gesehen, erklärt er. Die ganze Kirchenkrypta ist blau verqualmt. Gately sagt, er hat das Gefühl, das ist ein ziemlich lahmes und schlappes Verständnis eines höheren Wesens. Eine Käsefindung oder ein ungewaschenes Sportlersuspensorium. Er sagt, wenn er aber versucht, die ausgefahrenen Gleise des Hilf mir bitte durch den Taggedöns zu verlassen, wenn er sich zu anderen Zeiten hinkniet und betet, meditiert oder das spirituelle große Ganze eines Gottes, wie er ihn verstehen könnte, zu erfassen versucht, fühlt er nichts. Nicht nichts, sondern das Nichts. Eine grenzenlose Leere, die sich irgendwie noch schlimmer anfühlt als der gedankenlose Atheismus, mit dem er hereingekommen ist. Er sagt, er weiß nicht, ob das irgendwie rüberkommt und vernünftig klingt oder ob das alles nur Symptome eines durch und durch kranken Willens und Zitat Geists, Zitat Ende sind. Er stellt fest, dass er dem dumm gelaufen, aber du kannst trotzdem nichts trinken, Publikum. Dunkle, zweifelhafte Sachen erzählt, die er für Rosius Francis nie im Leben von Angesicht zu Angesicht anvertrauen würde. Er kann nicht mal zu FF in der Reihe der Krokodile rübersehen, während er sagt, an diesem Punkt der Gottesverständniskiste kann er glatt kotzen vor Angst. Etwas, das man nicht sehen, hören, anfassen oder riechen kann, okay. Aber etwas, das man nicht einmal fühlen kann? Denn das fühlt er, wenn er etwas verstehen möchte, das er wirklich und ehrlich anbeten kann. Das Nichts. Er sagt, wenn er zu beten versucht, hat er immer dieses Bild vor Augen, wie die Hirnströme oder sowas seiner
Gebete von ihm ausgehen, immer weiter, nichts hält sie auf. Sie breiten sich immer weiter aus, strahlen ins Weltall hinaus, überleben ihn, breiten sich immer noch aus und treffen da draußen nie auf etwas, schon gar nicht etwas mit einem Ohr. Und noch viel weniger etwas mit einem Ohr, dem er nicht gestohlen bleiben kann. Es kotzt ihn an und zugleich schämt er sich, über all das zu reden, statt darüber, wie total gut es tut, einfach so durch den Tag zu kommen, ohne Drogen zu konsumieren. Aber so ist das nun mal. So läuft das nun mal. Der Durchführung der Empfehlung des dritten Schritts ist er kein bisschen näher gekommen, seit der Bewährungsfuzzi ihn damals von der Urhaft in Peabody zum Reha-Zentrum gefahren hat. Bei dem Gedanken an diese ganze Gottes-Sache kriegt er immer noch das Kotzen und er hat Angst. Und prompt passiert derselbe Scheiß. Die ganze zofforientierte, kettenrauchende Ducknet-Gruppe steht auf, applaudiert, die Männer pfeifen auf zwei Fingern und in der Tombola-Pause kommen Leute zu ihm nach vorn, schütteln ihm die Pranke und ein paar wollen ihn sogar umarmen. Jedes Mal, wenn er sich vergisst und rausposaunt, wie er in der Nüchternheit abkackt, reißen sich die Bostoner AA fast ein Bein aus, um ihm zu sagen, wie schön es war, dass er da war und er soll um Gottes Willen wiederkommen, um ihret, wenn nicht um seinetwillen, was zum Geier das auch heißen mag. Die dumm gelaufen, aber du kannst trotzdem nichts trinken Gruppe besteht zu über 50% aus Bikern und Biker-Polken, also den üblichen Lederwesten und 10 cm hohen Stiefelabsätzen, Gürtelschnallen mit kleinen spatenförmigen Messern, die in seitlichen Schlitzen stecken, Tätowierungen, die eher unter Wandbilder fallen, schwerwiegende Titten in Baumwolloberteilen, Rauschewerken, Harley-Zubehör, Streichhölzer in den Mundwinkeln und so weiter. Wenn Gately und die anderen Redner von der weißen Flagge nach dem Vaterunser draußen vor der Tür der Kirchenkrypta stehen und eine abdochten, kann einem der Sound der per Kickstart angelassenen kubikstarken Hobel die Plomben durchrütteln. Gately kann sich nicht ausmalen, wie es sich wohl anfühlt, ein trockener und drogenfreier Biker zu sein. Was soll das Ganze dann? Er stellt sich vor, dass diese Leute wie verrückt ihre Leder polieren und sehr viel und sehr gut Billard spielen. Ein solcher nüchterner Biker, der kaum älter als Gately sein kann
und fast dessen Größe hat, allerdings einen viel kleineren Kopf und ein spitz zulaufendes Kinn, mit dem er an eine attraktive Fangheuschrecke erinnert, hält neben Gately, während sie vor der Tür herumstehen, seinen autolangen Chopper an, sagt, es war schön, dass er da war, schüttelt ihm auf diese komplexe Weise von Niggern und Harley-Heads die Hand, stellt sich als Robert F. vor, dabei steht auf dem Aufschlag seiner Lederweste Bob Death. Eine Bikerbraut umschlingt ihn von hinten mit den Armen, wie sich das gehört. Er sagt Gately, wie gut es war, mal wen Neues zu hören, der ihnen sein Herz ausschüttet und sie an seinen Problemen mit der Gotteskomponente teilhaben lässt. Es ist seltsam, einen Biker zu hören, der den Bostoner AA-Ausdruck teilhaben lassen gebraucht, von Komponente und Herz ganz zu schweigen. Die anderen Weißflagger sind verstummt und beobachten die beiden Männer, die bloß unbeholfen dastehen, der Biker von hinten umschlungen und rittlings auf seinem wummernden Hobel. Der Typ trägt Ledergamaschen und eine Lederweste ohne Hemd und Gately sieht, dass er auf der einen breiten Schulter ein Knast-Tattoo des schrägen kleinen AA-Logos hat, dem Dreieck im Kreis. Robert F., Bob Death, fragt Gately, ob er zufällig den von dem Fisch kennt. Das kriegt Glenn Kay in seinem scheiß Kapuzencape mit, muss natürlich seinen Senf dazugeben, unterbricht ihn und fragt die Runde, ob sie den schon kennen. Was sagt der Blinde, als er auf dem Quincy Market an den Fischständen vorbeikommt? Und ohne eine Antwort abzuwarten, sagt er gleich: Namen die Damen! Ein paar männliche Weißflagger lachen sich in Ast und Tamara N. verpasst Glenn Kays spitzer Kapuze einen Knuff, aber nicht so doll, eher à la: Was macht man bloß mit so einem kranken Spinner? Bob Death lächelt cool. Extreme Coolness in allen Lebenslagen gehört zur Grundausstattung eines Bikers vom South Shore. Traktiert ein Streichholz mit den Lippen und sagt: Nein, den mit dem Fisch meint er nicht. Er muss in Kneipenlautstärke brüllen, um das Röhren seines Hobels im Leerlauf zu übertönen. Er beugt sich weiter zu Gately rüber und ruft: Er meint eigentlich den hier. Kommt ein weiser, alter, rauschebärtiger Fisch bei drei Jungfischen vorbeigeschwommen und fragt: Moin Jungs, wie ist das Wasser? Und schwimmt weiter. Die drei Jungfische glotzen ihm nach, sehen sich an und fragen: Was zum Teufel ist Wasser? Und schwimmen weiter. Der junge Biker
lehnt sich zurück, lächelt Gately zu, zuckt nochmal freundlich die Schulter und bollert davon, eine Oberteiltitte an den Rücken gequetscht. Gately runzelt während des ganzen Heimwegs auf der Route 3 in emotionalem Schmerz die Stirn. Sie saßen hinten in Ferocious Francis' alten Wagen. Glenn Kay wollte wissen, was eine Flasche 15 Jahre alten Hennessys von einer Vagina unterscheide. Das Krokodil Dickie N, sagte Glenn vom Beifahrersitz aus. Er solle nicht vergessen, dass Darm zugegen sein, verdammt nochmal. Ferocious Francis schob seinen Zahnstocher von einem Mundwinkel in den anderen und musterte Gately im Rückspiegel. Gately wollte gleichzeitig weinen und jemanden zusammenschlagen. Glenns billige, pseudosatanistische Robe roch schwach nach ranzigem Fett wie ein altes Küchentuch. Niemand rauchte. Ferocious Francis hatte wie immer einen kleinen Sauerstoffkanister umhängen, dessen dünnes, blassblaues Plastikschläuchlein unter der Nase festgeklebt war und ihm Sauerstoff hineinblies. Sein Kommentar zu Kanister und Schlauch beschränkte sich darauf, die gingen nicht auf seinen freien Willen zurück, aber er habe Ratschläge beherzigt und bitteschön, er atme immer noch und sei fanatisch aktiv geblieben. Wie bei den Bosner AA nie Erwähnung findet, wenn man neu und vor Verzweiflung neben der Kappe ist, sich die Karte umdekorieren will und sie einem erzählen, dass alles besser wird, wenn man abstinent bleibt und genießt. Irgendwie vergessen sie dabei immer zu erwähnen, dass der Weg zur Besserung und Genesung durch Schmerz führt, nicht drumherum oder dessen ungeachtet. Das lassen sie aus und reden lieber über Dankbarkeit und Erlösung vom inneren Zwang. Trockenheit bringt aber großen Schmerz mit sich, stellt man fest im Laufe der Zeit. Und wenn man dann clean ist, sich nicht mal so sehr nach Drogen sehnt und doch vor Schmerz weinen und irgendwem in die Flitzkacke treten könnte, erzählen einem die Bosner AA auf einmal, dass man genau da ist, wo man sein soll. Erzählen einem, man soll sich an den sinnlosen Schmerz der aktiven Sucht erinnern. Erzählen einem, dieser nüchterne Schmerz hat jetzt wenigstens einen Sinn. Dieser Schmerz heißt immerhin, dass man vorankommt, sagen sie, und nicht mehr im immer gleichen Hamsterrad des Suchtschmerzes steckt. Sie erzählen einem nicht, dass man, wenn der Drang zum Toxen
wie durch Zauberhand verschwindet und man seit, sagen wir, 6 oder 8 Monaten ohne Drogen ausgekommen ist, dazu stehen kann, warum man überhaupt Drogen genommen hat. Man bekommt langsam ein Gefühl dafür, warum man von etwas abhängig wurde, das im Grunde genommen ein Betäubungsmittel war. Zu seinen Gefühlen stehen ist auch so ein Flickendeckenklischee, das, wie sich zeigt, eine scheußliche dunkle Wahrheit verhüllt.
Anmerkung 178. Ein abstrakteres, aber wahreres Epigramm, zu dem Weißflagger mit sehr viel nüchterner Zeit dieses Klischee mitunter abwandeln, lautet sinngemäß: Frag dich nicht, wie du zu deinen Gefühlen stehen kannst, sie werden zu dir stehen.
Je läppischer das AA-Klischee, desto schärfer die Reißzähne der von ihm verborgenen Wahrheit zeigt sich allmählich. Gegen Ende seiner Insassenzeit in Ennet House, als er seit rund 8 Monaten clean war, mehr oder weniger frei von chemischen Zwängen, jeden Morgen in die Shattuck ging, die Schritte befolgte, aktiv wurde und wie ein Bekloppter Treffen absolvierte, erinnerte sich Don Gately plötzlich an Dinge, an die er sich lieber nicht erinnert hätte. Erinnerte sich. Wobei erinnern eigentlich das falsche Wort ist. Eigentlich erlebte er erstmals Dinge, die er zumindest in emotionaler Hinsicht beim ersten Geschehen gar nicht richtig mitbekommen hatte. Vieles davon war so wichtig wie ein Spatzenfurz, aber trotzdem irgendwie schmerzhaft. Zum Beispiel, wie er mit vielleicht 11 Jahren immer so tat, als sehe er mit seiner Mutter fern und lausche dabei ihrem allabendlichen Monolog, einer Litanei von Klagen und Reue, deren Konsonanten immer breiiger wurden. Sofern sich Gately anmaßen darf, jemand anderen als Alkoholiker zu diagnostizieren, war seine Mutter definitiv eine Alkoholikerin. Sie trank vor dem Fernseher Stalitschneier-Wodka. Aus Dollargründen waren sie nicht verkabelt. Sie trank aus schmalen Gläschen mit Karotten und Paprikastücken, die sie in den Wodka warf. Ihr Mädchenname war Gately. Dons gewissermaßen organischer Vater war ein estnischer Immigrant gewesen, ein Schmiedeeisenarbeiter, also so eine Art Schweißer mit Ambitionen. Er hatte Gatelys Mutter den Kiefer gebrochen und Boston verlassen, als sie mit Gately schwanger war. Geschwister hatte er nicht. Seine Mutter war später mit einem Mann zusammen, der bei ihnen wohnte, einem ehemaligen Militärpolizisten der Navy, der sie in regelmäßigen Abständen verprügelte, wobei er immer auf die Gegend zwischen Leiste und Brüsten zielte, damit man nichts sah. Die Technik hatte er sich als Schließer im Truppenknast und bei der Küstenwache angeeignet. Nach 8 bis 10 Heinekens schleuderte er plötzlich seinen Reader's Digest an die Wand, stieß sie zu Boden
und drosch mit wohlüberlegten Schlägen auf sie ein. Sie fiel auf den Fußboden, er schlug sie auf die verborgene Gegend und passte mit den Schlägen das Fuchteln ihrer Arme ab. Gately erinnerte sich, dass sie die Schläge immer mit flatterigen Auf- und Abbewegungen der Arme und Hände abzuwehren versuchte, als wedelte sie Flammen aus. Gately ist noch immer nicht dazu gekommen, sie drüben in der staatlichen Obhut der Medic-Aid-Klinik für Langzeitpflege zu besuchen. Der Militärpolizist klemmte die Zunge in einen Mundwinkel und sein Gesicht mit den Schweinsäuglein zeigte eine konzentrierte Miene, als nähme er ein komplexes Gebilde auseinander oder setzte es zusammen. Er kniete immer auf einem Knie über ihr mit diesem Gesichtsausdruck nüchterner Problemlösung und timte seine Hiebe, plötzliche und pfeilschnelle Schläge, ihr Winden und ihre Versuche, sie wegzuscheuchen. Die pfeilschnellen Schläge. Aus heiterem psychischem Himmel tauchten eines Nachmittags detaillierte Erinnerungen an diese Prügelszenen auf. Als er im Mai des JDIU gerade für Pat den Rasen von Ennet House mähen wollte, nachdem Enfield Marine PHH als Vergeltung für ausgebliebene Versorgungsleistungen die Wartungsarbeiten eingestellt hatte. Nach dem baufälligen Strandhäuschen in Salem mit Herman, der atmenden Decke, hatten die guten Esszimmerstühle im kleinen Reihenhäuschen neben Mrs. Wade's Reihenhäuschen in Beverly kanellierte Beine. Und ganz unten hatte Gately mit einer Nadel Donald und Donald eingeritzt. Weiter oben waren die Ritzer richtig buchstabiert. Viele Erinnerungen an seine Kindheit sind anscheinend blasenlos versunken, als er die Schule verließ. Und erst später in der Nüchternheit wieder hochgeblubbert, als er zu ihnen stehen konnte. Seine Mutter nannte den Militärpolizisten immer Arschloch. Und manchmal machte sie Uff, wenn er einen in der Gegend platziert hatte. Sie trank Wodka mit darin schwimmenden Gemüsestückchen, eine Gewohnheit, die sie von dem abgängigen Esten übernommen hatte, dessen Vorname Bulat gewesen war, wie Gately nach der zirrhotischen Hämorrhagie seiner Mutter auf einem zerrissenen und dann mit Tesafilm schlecht wieder zusammengeklebten Zettel in ihrer Schmuckschatulle gelesen hatte. Die Langzeitklinik von Medic Aid war scheiße weit weg, hinter der Ural Beach Brücke, in Point Shirley, hinter der Massachusetts Bay, hinter dem Flughafen. Der ehemalige Militärpolizist lieferte Käse aus, arbeitete später dann in einer Fischsuppenfabrik, hatte Hanteln
in der Garage des Hauses in Beverly und trank Heineken. Und jedes Bier, das er trank, registrierte er sorgfältig in einem Spiralnotizbüchlein, mit dem er seinen Alkoholkonsum überwachte. Das dem Fernsehen vorbehaltene Sofa seiner Mom war aus rotem Nobbenchins. Und wenn sie sich aus aufrechter Sitzposition in die seitliche Liegehaltung begab, mit einem Arm zwischen Kopf und Schutzdeckchen auf der Armlehne, und das Glas kippelnd auf der Stelle hielt, ihre Brüste am Kissenrand freiließen, war das ein Zeichen, dass sie wegsackte. Mit 10 oder 11 Jahren saß Gately auf dem Boden und tat so, als höre er ihr zu und sähe fern, aber in Wirklichkeit teilte er seine Aufmerksamkeit zwischen der Entfernung, die seine Mutter noch von der Bewusstlosigkeit trennte, und dem verbliebenen Pegel in der Stolichnaya-Flasche. Sie trank ausschließlich Stolichnaya, den sie ihren Waffenbruder nannte, und sagte immer, nur der Waffenbruder helfe. Wenn sie dann für den Abend weggesackt war und er ihr sorgfältig das kippelnde Glas aus der Hand genommen hatte, nahm Don die Flasche, mischte die ersten Wodkas mit Diet Coke, bis ihr Feuer erlosch, und trank dann pur weiter. Das wurde zur Gewohnheit. Dann stellte er die fast leere Flasche wieder neben ihr Glas, in dessen ungetrunkenem Wodka sich die Gemüsestücke dunkel verfärbten. Und sie wachte am nächsten Morgen auf dem Sofa auf und hatte keinen blassen Schimmer, dass sie nicht die ganze Flasche getrunken hatte. Gately sorgte immer dafür, dass sie noch genug für einen Aufwachschluck hatte. Heute ging ihm auf, dass diese Geste keine reine Sohnesliebe war. Ohne Aufwachschluck wäre sie den ganzen Tag nicht vom roten Sofa hochgekommen und dann hätte es am Abend keine neue Flasche gegeben. Das war mit 10 oder 11 Jahren gewesen, entsinnt er sich jetzt. Die meisten Möbelstücke waren in Plastik verpackt. Der Teppich war orangebrauner Velour, den der Vermieter schon ewig rausnehmen und durch Dielen ersetzen wollte. Der Militärpolizist arbeitete nachts oder ging nächtens meistens aus und dann zog sie den Plastikschutz vom Sofa. Warum das Sofa Schutzdeckchen auf den Armlehnen hatte, wenn es doch meistens eine Plastikabdeckung hatte, weiß Gately nicht mehr oder kann es sich nicht erklären. In Beverly hatten sie eine Zeit lang Nimitz, das Kätzchen. Das alles blubberte im Verlauf von 2 oder 3 Maiwochen ölig.
Ins Gedächtnis hoch und jetzt tröpfelte stetig Stoff nach und Gately kann dazu stehen. Nüchtern nannte sie ihn Gunny oder Gun, weil sie gehört hatte, dass seine Freunde ihn so riefen. Sie wusste nicht, dass dieser nachbarschaftliche Spitzname eine Abkürzung von großer, unzerstörbarer Nullchecker war. Er hatte schon als Kind einen riesigen Kopf gehabt. Völlig unproportioniert, wenn auch, soweit er sehen konnte, nicht sonderlich estnisch. Was seinen Kopf anging, war er empfindlich gewesen. Hatte sie aber nie gebeten, ihn nicht Gunn zu nennen. Wenn sie betrunken und bei Bewusstsein war, nannte sie ihn ihren Doschka oder Dotschka oder so ähnlich. Wenn er dann, selber schon völlig im Kleister, den kabellosen Fernseher abstellte, die Wolldecke über sie breitete, die fast leere Stoli-Flasche neben die Schale mit den dunkler werdenden Paprikastückchen auf das Tischchen für den TV-Guide zurückstellte, stöhnte und kicherte seine bewusstlose Mutter, nannte ihn Doschka und lieber Herr Ritter und letzte und einzige Liebe und bat ihn, sie nicht mehr zu schlagen. Im Juni erinnerte er sich dann und konnte dazu stehen, dass die Stufen zur Haustür in Beverly aus pockennarbigem Zement gewesen waren, rot gestrichen bis in die Narben hinein. Ihr Briefkasten war Teil eines ganzen Bienenstocks von Briefkästen eines Reihenhauskomplexes, auf einem kleinen Pfahl aus gebürstetem Stahl und grau mit einem Postadler obendrauf. Man brauchte einen kleinen Schlüssel, um seine Post herauszuholen. Und lange Zeit dachte er, der Schriftzug obendrauf, US Mail, stünde für unsere Post und nicht für USA. Seine Mom hatte trockene weißblonde Haare mit dunklen Ansätzen gehabt, die aber weder länger wurden noch je verschwanden. Kein Mensch sagt einem lieber Zirotiker, dass er schließlich anfangen wird, Blut zu husten. Das nennt sich zirotische Hämorrhagie. Der Blutabfluss aus der Leber durch die Pfortader ist beengt oder aufgehoben. Es bilden sich, Zitat, Varizen, Zitat Ende, und das Blut schießt unter Hochdruck die Speiseröhre hoch, hatten sie ihm erklärt. Und deswegen hatte er erst gedacht, der Militärpolizist wäre zurückgekommen und hätte seine Mutter erstochen oder ihr die Kehle durchgeschnitten, als er in seiner letzten Spielzeit mit 17 vom Football zurückkam. Die Diagnose war ihr schon Jahre zuvor gestellt worden. Sie war auch ein paar Wochen lang zu Treffen gegangen.
Anmerkung 179. Wahrscheinlich AA-Treffen am North Shore. Aber Gately kann sich nicht erinnern, das Wort AA je gehört zu haben. Er erinnert sich aus jener Zeit nur an Treffen und eine Diagnose, die er ritterlich verstanden hatte.
Hatte dann wieder schweigend auf dem Sofa getrunken. Und wenn
das Telefon klingelte, sollte er sagen, sie sei nicht da. Nach ein paar so verbrachten Wochen hatte sie einen ganzen Tag lang geweint und sich selbst geschlagen, als stünde sie in Flammen. Dann ging sie wieder eine Weile zu den Treffen. Dann schwoll ihr Gesicht an, sie bekam Schweinsäuglein, ihre großen Brüste hingen herab und sie bekam den dunkelgelben Teint reifer Kürbisse. Das entsprach alles der Diagnose. Erst konnte Gately einfach nicht zu der Langzeitklinik rausfahren, konnte sie da draußen nicht sehen, konnte nicht damit umgehen. Als einige Zeit verstrichen war, konnte er nicht hinausfahren, weil er ihr nicht gegenübertreten und erklären konnte, warum er nicht schon früher gekommen war. Mehr als 10 Jahre waren so vergangen. Bevor er clean wurde, hatte Gately wahrscheinlich in 3 Jahren nicht ein einziges Mal bewusst an sie gedacht. Kurz nachdem die tote Mrs. Wade, ihre Nachbarin, von dem Mann gefunden worden war, der die Zähler ablas, also als er 9 gewesen sein musste und seine Mom die Diagnose erhalten hatte, hatte Gately diese irgendwie mit König Artus in einen Topf geworfen. Er ritt einen Wischmopp, schwang einen Mülleimerdeckel und ein Plastiklaserschwert ohne Batterie und erzählte den Jungen aus der Nachbarschaft, er sei Liebherr Zerose, der romantischste Ritter von König Artus Vaseline. Seit diesem Sommer hatte er jetzt, wenn er im Shattuck die Böden wischt, wieder das Klopper-Klopper-Klopp im Ohr, das er als Ritter, Liebherr zu Pferde, damals mit seiner großen viereckigen Zunge immer gemacht hatte. Und in seinen Träumen in der Nacht, nach der Brain-T-Bob-Death-Verpflichtung, findet er sich in einem Meer, in schrecklichen Tiefen, und das Wasser um ihn her ist still und schummrig und hat dieselbe Temperatur wie er.